Also zum einen ist es für Eltern immer gut, wenn man ein Auge drauf hat, was sie eigentlich online machen. Also wenn man sich das einfach mal mit ehrlichem Interesse zeigen lässt. Weil häufig haben die Kinder eh den Spaß daran, das zu zeigen, was sie da eigentlich machen. Und das einfach mal zu nutzen und zu sagen, zeig mir mal, was du da eigentlich tust.
Beim Produkt selber ist es uns wichtig, dass wir eben diesem stark männlich dominierten Status quo entgegenwirken. Das heißt, wir haben viele diverse Figuren. Wir machen uns sehr bewusst Gedanken darüber, was kommunizieren wir mit unseren Spielen. Aber natürlich auch immer ganz klar, der Spaß soll im Vordergrund stehen.
Die haben es ja auch einfacher, die sind ja schön anzuschauen, die Leute gucken das ja nur, weil es Frauen sind. Das sind ja keine echten Streamerinnen quasi, sondern die haben ja nur Erfolg aufgrund ihres Aussehens. Das ist so ein Argument, das wird immer behauptet, die hätten es viel einfacher als ihre männlichen Kollegen.
Gerade in der Vergangenheit waren Frauen und non-binäre Menschen schon sehr in der Minderheit. Und da haben diese Personen, also wir, auch sehr viel erlebt, dass das halt sexistisch ist und ausschließend ist.
Hallo, willkommen bei Rock und Randale, dem Podcast, der bei schlauen Menschen nachfragt, wie es klappen kann mit Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Frau und Mann. Mein Name ist Nicoletta Cimino und in dieser Episode geht's ums Gamen, um Videospiele. Eine Nische, denken Sie? Falsch gedacht. Die Videospielbranche kennt ein enormes Wachstum. Der Gaming-Markt wird global auf über 200 Milliarden Dollar geschätzt und wächst jedes Jahr um satte 13%. Von einem solchen Wachstum kann die Filmindustrie zum Beispiel nur träumen. Nur, die Videospielwelt hat ein Problem. Mehrere Probleme. Wegen der Gewalt in vielen Spielen, wegen dem Umgang mit Minderheiten, wegen dem veralteten Frauenbild und nicht zuletzt, weil viele Mädchen und Frauen, die gamen, Belästigungen und Schlimmerem ausgesetzt sind. Bei Rock und Randale schauen wir genauer hin. Wo liegt das Problem und wie schaffen wir es, dass Videogames nicht dermaßen frauenfeindlich daherkommen? Wir sprechen darüber mit zwei ausgewiesenen Expertinnen aus Deutschland und der Schweiz. Mein erster Gast ist Mareike Stürenburg. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und eine langjährige Videogames-Enthusiastin und sie arbeitet für das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy, welches von der deutschen Amadeo Antonio Stiftung finanziert wird. Hallo, Frau Stürenburg.
Guten Tag, schön, dass ich da sein kann.
Es ist schön, sind Sie da. Frau Stürenburg, erklären Sie uns doch kurz, damit alle auf dem gleichen Stand sind, für uns, die nicht so in dieser Gaming-Welt daheim sind. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gaming und Streaming?
Also beim Gaming bezeichnet man eigentlich alles, was so digitale Spiele umfasst. Das können also die klassischen Computerspiele sein, das können die Spiele an der Konsole sein oder am Handheld-Gerät, also am Gameboy. Aber mittlerweile sind ja auch alle Smartphones eigentlich gamingfähig. Streaming ganz speziell, das ist ein relativ neues Medienformat, wenn man es genau nimmt. Das sind Live-Übertragungen, wo Leute sich selber dabei zeigen, wie sie Videospiele spielen. Das heißt, man sieht einen Ausschnitt aus dem Bild und man sieht aber auch denjenigen, der streamt, also die Streamerin oder den Streamer. Und die kommentieren häufig das Spiel. Und was relativ interessant ist bei dem Format, ist, dass man halt konstant auch Kommentare sieht von den Zuschauern. Das heißt, die werden auch live eingeblendet. Und es gibt so eine ständige Interaktion zwischen dem Streamenden und den Zuschauern. Und das ist eigentlich diese Interaktivität, ist was relativ Spannendes und was auch für den Zuschauer spannend ist.
Sie haben vorhin gesagt, mit Ihrem Projekt wollen Sie auch erreichen, dass diese Orte, also zum einen die Videogames-Branche generell, aber eben auch diese Streaming-Welt, nicht zu einem dunklen Ort wird oder bleibt oder ist, wo eben irgendwie gar keine Gesetze gelten oder wo Menschen auch wirklich angegriffen und belästigt oder diskriminiert werden. Nun hört man ja immer wieder, wie frauenfeindlich zum Teil diese Gaming-Welt ist. Und trotzdem wird das Gamen, das Streamen auch bei jungen Mädchen immer beliebter. Wie geht das zusammen?
Also tatsächlich von den Erhebungen von dem Verband der Videospiele in Deutschland wird mittlerweile erhoben, dass ca. 48% der Spielenden Frauen sind. Also dass tatsächlich das Geschlechterverhältnis fast ausgeglichen sind und Ähnliches berichten auch die Verbände aus Amerika, die haben ähnliche Zahlen erhoben. Also dass das Geschlechterverhältnis mittlerweile bei Leuten, die Videospiele spielen, fast ausgeglichen ist. Aber dieses Bild, das wir haben vom Spielenden, oder dann kann man halt auch ruhig Gamer sagen, ist immer noch irgendwie, das sind irgendwie Teenager-Jungs, die halt irgendwie im Keller ihre Spiele spielen. So, das ist, dieses Bild hat sich sehr festgesetzt. Und das ist nicht zufällig so passiert. Tatsächlich wurde einfach in den 90ern das Videospiel sehr geschlechterspezifisch vermarktet. Also es gab einfach extrem viele Werbespots, die haben explizit junge Männer angesprochen. Und auch die Magazinwerbung und so weiter, die haben explizit, waren die ausgerichtet, Männer ans Spiel zu kriegen und Jungs ans Spiel zu kriegen. Dabei war in den 80ern, als so diese Spielkonsolen das erste Mal aufkamen, war das eher so als Familienspielzeug gedacht. Also es war sowas, da sitzt man gemeinsam vorm Fernseher und spielt gemeinsam an dieser Konsole. Nach dem Videospiel Crash wurde das aber sehr gegendert vermarktet, weil die Industrie auch sah sich so ein bisschen in der Bedrulle und hat es dann zu so einem sehr gegenderten Marketing gewechselt. Und
aber eigentlich ist das ja absurd, weil, wie man jetzt sieht, es ist ja bei den Frauen und Mädchen auch beliebt. Warum hat man sich dazu mal entschieden, das wirklich für junge Männer und Knaben und erwachsene Männer auszurichten?
Da gibt's ganz verschiedene Aspekte. Zum einen ist es, dass es halt ein sehr technisches Gerät ist. Und halt so in der klassischen Vorstellung ist ja Technik immer noch sehr männlich besetzt. Also auch wenn man so guckt, wer so Informatik studiert und so weiter. Das sind immer noch Bereiche, die sind einfach sehr männerdominiert. Also gerade Computer ist immer noch so ein Ding, was in unseren Köpfen immer noch als so ein männliches Instrument und auch irgendwie für Männer und da arbeiten Männer mit. Auch weil es so mit Arbeit konnotiert ist, also mit also tatsächlich in dem Fall von Computern halt auch mit der Lohnarbeit. Und dann gibt's auch so Sachen, wo man, finde ich, mal ein bisschen vorsichtig sein muss, aber dass halt die Spieleinhalte auch als sehr gegendert angesehen werden können. Also dass zum Beispiel Krieg ein häufiges Motiv ist, Gewalt ein häufiges Motiv ist. Das sind ja auch so Themen, wo man eher sagt, dass es eher Männer anspricht. Das stimmt heutzutage gar nicht mehr unbedingt, dass diese Themen so zentral im Gaming sind. Das hat sich sehr diversifiziert. Und ich muss auch sagen, es ist natürlich so prinzipielle, so natürliche Geschlechtsunterschiede dann so zu bezeichnen, dass halt sagen, Frauen interessieren sich überhaupt nicht für Schießspiele, weil sie die Gewalt prinzipiell ablehnen. Das stimmt ja auch häufig nicht. Also das ist ja dann auch häufig so, dass das verstärkt dann so Geschlechtsunterschiede, auch wenn man das gar nicht böse meint. Aber das sind so Aspekte, die viel dazu beigetragen haben, dass Gaming immer noch als so eine Männerdomäne angesehen wird.
Es gibt ja auch Firmen immer wie mehr, die Videospiele produzieren, die sich eben dafür einsetzen, dass diese Games vielfältiger werden, auch von den Geschichten und alles, was erzählt wird, vom Erscheinungsbild. Wir werden später im Podcast noch von einer Schweizer Firma hören, die das so macht. Wie mächtig oder wie wirtschaftlich lohnend ist denn das? Also ist das wirklich auch ein Markt?
Man muss sagen, also Gaming-Industrie ist wirtschaftlich mächtiger als die Filmindustrie und die Musikindustrie zusammengenommen. Also es ist einfach ein sehr, sehr großer Umsatz, der da gemacht wird und auch hohe Gewinne, die erzielt werden, wobei wir uns aktuell in so einem leichten Downturn für die Industrie befinden, wo man noch sehen muss, ob das jetzt nur ein Dip ist oder ob das jetzt tatsächlich ein Crash wird. Das ist noch im Entwickeln. Aber da ist einfach eine riesige Marktmacht. Und ich glaube, das erste Mal, dass die Industrie so richtig gemerkt hat, oh, vielleicht sollte man die Frauen mitdenken, war, als Sims 1 von Maxis Games rauskam. Das war so um 2000. Das war nämlich auf einmal das umsatzstärkste Spiel, das es je gab. Und das war ein Spiel, das wurde unheimlich viel von Frauen gespielt. Und bis heute ist diese Spielreihe so ein Spiel, wo ganz viele Frauen sich mit beschäftigen, auch gerne mit beschäftigen. Das ist so eine, für Leute, die es nicht kennen, das ist so eine Lebenssimulation. Man kann seine Familie kontrollieren, man kann ganz verrückte Sachen mit diesen kleinen Figuren anstellen und die gehen alle so durch ihren eigenen Tag, aber man kann denen Aufgaben geben, Häuser bauen und wirklich die verrücktesten Dinge anstellen. Und das war ein Spiel, das auf einmal wirklich alle Marktrekorde gebrochen hat, weil es einfach auch ansprechend für Frauen war in dem Fall. Und das war, glaube ich, für die Industrie so ein Aufwacherlebnis. Oh, wir haben ja die Hälfte der Leute vergessen. Und das hat gar nichts unbedingt damit zu tun, dass die Inhalte nie ansprechend waren, sondern dass die im Marketing einfach nicht mitgedacht wurden. Weil es gab natürlich schon immer auch Frauen, die Videospiele gespielt haben. Nur dass jetzt die auch als Zielpublikum mehr mitgedacht werden.
Nun gab es ja kürzlich diesen einen Fall, wo eine Firma, die Videogames produziert und die sich eben auch für Diversität in der Games-Industrie einsetzt, regelrecht Opfer einer Hasskampagne wurde. Das war ganz, ganz schwierig. Können Sie uns das kurz erzählen, was da passiert ist?
Ich würde da sogar ein bisschen ausholen. Also vor 10 Jahren gab es die sogenannte Gamergate-Kampagne. Das hat sich in erster Linie in den USA abgespielt, aber das Internet ist ja mittlerweile so verbunden, dass es da eigentlich keine Grenzen mehr gibt. Das hatte der Ex-Freund einer Spieleentwicklerin ein wütendes Dossier über sie verfasst, in der er alles Mögliche über diese Beziehung behauptet hatte, aber auch, dass sie fremdgegangen sei. Und dann haben gewisse Internetseiten...
Also er hat schmutzige Wäsche gewaschen, wenn man so
will, gewaschen über diese Spieleentwicklerin. Das war auch eine Zoe Quinn, eine ganz kleine Indie-Developerin, die jetzt auch keine riesige Macht hatte, sondern halt wirklich kleine Spiele produziert hatte. Daraus machte dann die Webseite 4chan, die ja öfter mal in solchen Kontexten auch genannt wird, machte daraus dann eine Verschwörung, dass Zoe Quinn für positive Reviews mit Journalisten geschlafen hätte. Da war nie Hand und Fuß dran, das war immer eine ausgedachte, gesponnene Idee. Aber daraus entstand dann eine ganze Kampagne, die sich vermeintlich einsetzen würde für Ethics in Gaming Journalism. Und das war so, dass unter dem Deckmantel haben sie ganz viel gemacht. Und zwar, was sie gemacht haben, war in erster Linie Frauen, die sich für Feminismus im Gaming einsetzen, zu diskreditieren und anzugreifen. Das ging über Morddrohungen zu klassischen Gewaltandrohungen, Veröffentlichen der privaten Adressen. Die mussten teilweise umziehen, zwischendurch standen die richtig unter Schutz. Und aus dieser Kampagne haben sich ganz viele Mechanismen gebildet, die man heute noch in so Alt-Right-Kreisen sieht. Also tatsächlich gibt's Forscher, die machen direkte Linien zwischen der Gamergate-Kampagne 2014 und der Wahl von Trump 2016, weil da sich Strukturen gebildet haben und Jugendliche radikalisiert wurden, die man sonst gar nicht erreicht hätte.
Und was hat das mit Deutschland jetzt zu tun?
Genau, das ist 10 Jahre her, aber diese Foren und Seiten und Strukturen gibt es häufig immer noch. Und diese Narrative haben sich auch teilweise wirklich festgesetzt. Und der Fall, der jetzt dieses Jahr nochmal groß geworden ist, da handelt es sich auch um eine kanadische Firma, um Sweet Baby Inc. Die bieten an so Sachen wie Narrativberatung, Sensitivity Readings, also dass man nochmal auf Skripte schaut und sagt, hier, die Figur, wie ihr die dargestellt habt, da bedient ihr leider ein Stereotyp, das total problematisch ist. Vielleicht kann man das anders formulieren, vielleicht kann man das anders schreiben und so weiter. Also die sind einfach so, dass die ihre Dienste anbieten für Spielefirmen, zu sagen, hey, wir schauen noch mal drüber und beraten euch bei Figuren, mit denen ihr euch vielleicht nicht so gut auskennt. Und diese Firma wurde dann in Rekordzeit zu dem absoluten Bösewicht gemacht, dass die jetzt dafür verantwortlich sind, dass in Spielen so häufig Frauen, so häufig nicht weiße Personen vorkommen. Alles, was dann so unter dem Titel Woke läuft. Und das waren jetzt auf einmal die geheime Firma im Hintergrund, die überall ihre Finger im Spiel hat und wegen der jetzt überall die Spiele in Anführungsstrichen ruiniert würden. Weil häufig sehen die das so, dass wenn irgendwie Minderheiten repräsentiert sind im Spiel, dann ist das Spiel auf einmal politisch und nicht mehr spaßig und damit kaputt und ruiniert. Aber das Spannende ist immer, dass in diesen Kampagnen die Kreise der Feinde immer weitergezogen werden. Also erst war es nur Sweet Baby Inc. und die Leute, die da arbeiten und die das gegründet haben. Und dann irgendwann hatten sie sich auch einzelne Extremismusforscherinnen rausgepickt, die zu Gaming und Extremismus forschen. Und dann waren die auf einmal in Netzwerke verstrickt und dann wurde es immer weiter gesponnen. Mhm. Also da gehen richtig so verschwörerische Vorstellungen teilweise mit überein.
Nun gibt es ja eben die Entwicklung von Spielen und die Firmen, die eben vielleicht auch aufwachen und sagen, hey, wir müssen irgendwie Diversity pflegen, auch bei unseren Spielen, wir müssen das irgendwie anders machen, wir müssen anders daherkommen. Und dann gibt es aber eben die Plattformen, auf denen eben gestreamt wird, auf denen Spielerinnen selber gamen und streamen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass da zum Teil die Frauen, die da eben streamen, teilweise heftig angemacht werden und auch sexualisiert werden. Was passiert da? Also wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also da gibt's tatsächlich zwei Aspekte. Zum einen die Streamerinnen, die sich ja häufig dann auch mit Bild präsentieren, also dass man dann das direkt auch erkennt, das sind auch Frauen, die müssen sich häufig sehr verschiedene Sachen anhören. Also wenn Streamerinnen Erfolg haben, dann wird es häufig auf das Geschlecht reduziert. Dann wird gesagt, die haben es ja auch einfacher, die sind ja schön anzuschauen. Die Leute gucken das ja nur, weil es Frauen sind. Dann bei kleineren Streamerinnen, die müssen sich ganz häufig sehr fiese Sachen in den Chats anhören. Also dann wird sehr häufig sexualisiert, dann werden sehr unpassende Fragen gestellt und auch einfach direkt üble sexuelle Anspielungen gemacht und die Frauen sind natürlich dann auch sichtbar irritiert davon. Das ist auch häufig das Ziel, die aus dem Konzept zu bringen. Und dann gibt's natürlich noch die Leute, die eigentlich gar nicht die Öffentlichkeit suchen, sondern die einfach nur online spielen wollen. Also in Multiplayer-Spielen ist es häufig so, dass man einen taktischen Vorteil hat, wenn man alle Kommunikationsmittel, die einem zur Verfügung stehen, nutzt. Mhm. Und dazu gehört halt auch, dass man im Voice-Chat ist und da ist man natürlich sofort als Frau zu erkennen. Und da ist es ganz häufig so, dass nur ein paar Worte reichen und die gegenüberliegenden Spieler machen direkt fiese sexistische Witze und nutzen das natürlich aus, dass sie eine Projektionsfläche in dem Moment haben.
Aber jetzt ist doch die Technologie irgendwie so schon so weit und wir sind doch irgendwie, ja, ich sage immer, wir sind auf den Mond geflogen. Kann man das nicht irgendwie kontrollieren oder gibt es da kein Mittel dagegen? Gibt es da vielleicht Ansätze, wie das eben für Frauen auch safer werden könnte?
Es gibt tatsächlich mittlerweile Ansätze, wie man damit umgehen kann. Also zum einen bieten eigentlich alle Spiele immer die Möglichkeit, dass man was meldet, dass man halt irgendwie sagt, der Spieler hat dies und das gesagt oder gemacht. Häufig ist dann das Problem, dass auf der Gegenseite die nicht genug Leute sitzen, um dann solche Vorfälle auch zu behandeln. Es gibt tatsächlich mittlerweile automatisierte Ansätze, also dass diese Voice-Chats quasi live transkribiert werden und dann auf gewisse Worte, also es ist dann alles automatisiert, dann gibt es gewisse Worte, nach denen gefiltert wird und dann werden quasi so Toxic Scores ausgerechnet. Das ist relativ neu, das ist auch noch in der Entwicklung, da gibt es auch immer noch viele Probleme, weil Sprache natürlich total komplex ist und gerade rauszuhören, ob das jetzt eine Beleidigung oder ob das jetzt irgendwie eine normale Erzählung ist oder ob man sich über was anderes aufregt und dabei flucht. Das sind natürlich Feinheiten, die sind einfach maschinell ganz schwer zu erheben und zu trennen. Aber da gibt es mittlerweile Ansätze. Das Problem ist, das mangelt immer noch. Und die Frauen, die das alles schon erlebt haben, die sind teilweise einfach schon verschreckt vom Online-Spiel. Mhm. Und da kann ich mich selber auch nicht ganz rausnehmen. Also irgendwann, also man kann lange sagen, naja, okay, das ist jetzt ja alles nicht so schlimm und das passiert ja nur online. Aber man verliert tatsächlich die Lust daran, mit anderen und auch mit fremden Leuten zu spielen, wenn man halt ständig damit rechnet, dass man gleich übel beleidigt wird oder auch teilweise auf Übelste einfach bedroht wird, auch wenn man weiß, das ist jetzt keine realistische Bedrohung, aber es ist einfach sehr unangenehm. Und dann nimmt man sich irgendwann raus.
Geben Sie uns doch 3 Tipps. Ich habe eine Tochter, die ist 15. Ich merke vielleicht, die hat jetzt Interesse daran, eben zu streamen und sich dort auch zu zeigen. 3 Tipps, was kann ich hier mitgeben, damit es so gut wie möglich läuft?
Also zum einen ist es für Eltern immer gut, wenn man ein Auge drauf hat, was sie eigentlich online machen. Also wenn man sich das einfach mal mit ehrlichem Interesse zeigen lässt. Weil häufig haben die Kinder den Spaß daran, das zu zeigen, was sie da eigentlich machen. Es gibt nämlich auch ganz
viele. Okay, das ist das Erste.
Das wäre das Erste.
Involvieren.
Mhm. Involvieren und ein Verständnis dafür entwickeln. Dann ist es tatsächlich total hilfreich und sinnvoll, wenn man sich Communities sucht, also Gruppen sucht, in denen man einen sicheren Raum finden kann. Also es gibt so ein paar safer Spaces. Es gibt ein Subreddit, der heißt Girl Gamers. Da treffen sich lauter Frauen, die gerne Videospiele spielen. Der ist jetzt in erster Linie englischsprachig, aber es gibt auch viele deutschsprachige Leute dabei. Wenn man da zum Beispiel hingeht und sagt, ich suche Leute, die mit mir das und das spielen wollen. Und tatsächlich total hilfreich, auch wenn ich gerade so etwas resoniert gesagt habe, dass häufig melden gar nicht so viel bringt. Aber es ist tatsächlich total wichtig, dass man so Vorfälle weiterhin meldet und auch den Plattformen darauf aufmerksam macht. Weil wenn man die ignoriert, dann passiert tatsächlich gar nichts und dann gibt es auch keine Konsequenzen. Man muss leider als User, und das ist natürlich eine unfaire Verteilung, man muss als User leider selber da dranbleiben und so Vorfälle bei den Plattformen melden. Und wenn es tatsächlich schlimmere Vorfälle sind, auch bei anderen Stellen noch melden können, weil dieses Problem wird nur ernst genommen, wenn die Problemlage tatsächlich auch klar wird.
Nun haben wir hier die klassische Diskussion, die wir auch sonst haben und die eigentlich manchmal unfair ist. Man sagt quasi den, ich sage jetzt mal, potenziellen Opfern, was sie machen können, damit sie eben nicht zum Opfer werden. Aber eigentlich müsste man ja auch auf der anderen Seite ansetzen und sagen, hey, da muss irgendwie eine Sensibilisierungskampagne stattfinden oder muss man wirklich andere Jungs oder Männer auch instruieren, wie sie vielleicht auch wirklich helfen können oder was sie beitragen können, dass eben dieses Ambiente ein bisschen anders wird. Gibt es da Initiativen?
Also wir machen immer den klassischen Appell, dass es auch an den stillen Mithörer und auch an den stillen Mitleser, dass man halt Gegenrede leisten soll. Also das heißt, man liest irgendwie einen Kommentar, wo man denkt, was ist das denn für eine sexistischer Quatsch, das will ich hier nicht lesen, dass man das auch schreibt, häufig möglichst neutral, möglichst nicht angreifend, aber sagt, hey, das ist ein Umgangston, den wollen wir hier nicht haben. Tatsächlich geht es bei Gegenrede gar nicht immer darum, dass man das direkte Gegenüber davon überzeugt, aber dass alle anderen Leute, die das mitbeobachten, merken so, oh, das ist aber ein Ton, den wollen wir hier tatsächlich nicht und schön, dass es jemand sagt. Und da ist natürlich der Appell auch an die männlichen Mitspieler dann zu sagen, hey, das ist einfach nicht mehr cool.
Würden Sie eigentlich einer jungen Frau empfehlen, eine Karriere in der Videogames-Branche? Ist das etwas, wo man sagt, ja, da kann man jetzt richtig Geld verdienen und auch wirklich einen Weg zurücklegen?
Das mit dem Geldverdienen in der Videospielindustrie ist gar nicht so einfach. Also tatsächlich gibt es teilweise sehr prekäre Verhältnisse, also gerade wenn es um das Game Development geht. Die Arbeitsbedingungen sind häufig nicht einfach. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass es in der Vergangenheit mehrfache sehr schwere Anschuldigungen gab, gerade an große Videospielhersteller, also Blizzard und Activision hatten jetzt auch, wurden auch angezeigt, dass sowohl Benachteiligungen gab, also dass die Frauen schlechter bezahlt und weniger schnell befördert wurden, aber dass es tatsächlich auch sexuelle Übergriffe gab und ein konstantes, also es wurde von Frat-Boy-Culture gesprochen. Dementsprechend fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen, ja, cool, geh deinen Weg. Aber es ist natürlich so, dass sich die Industrie verändert und dass so Fälle jetzt ans Licht kommen, auch ein Zeichen dafür ist, dass sich was tut. Also das seit über Jahrzehnte ist da nichts passiert und es wurde nicht diskutiert und jetzt sind diese Fälle ans Licht gekommen. Dementsprechend, die Industrie ist im Wandel und da ist jetzt auch ganz viel Hunger quasi für junge Frauen, die diese Stellen gerne besetzen wollen.
Zum Schluss noch, Mareike Stirnburg, 3 Videogames, die Sie finden, die sind sehr unterhaltsam und aber auch fair. Und da ist wirklich ein angenehmes Spielerlebnis möglich.
Ja, ich finde Open Roads ein ganz schönes Spiel. Es ist ein kleines Mystery-Adventure, wo man die Geschichte von einer Mutter und Tochter nachverfolgt, die ihre eigene geheimnisvolle Familiengeschichte aufklären. Das ist ein ganz kurzes Spiel, sehr leicht zugänglich. Also man muss nicht große Spieltalente haben, um das gut zu schaffen. Dann fand ich persönlich Unpacking ein ganz schönes Spiel und auch schönes Spielprinzip. Man erlebt das Leben einer Frau in so kleinen Abschnitten, in denen immer ihre Umzüge gezeigt wird und man als Spieler packt ihre Kartons aus. Und darüber wird so eine ganze Geschichte erzählt von Tönt Kindheit. Genau, aber man ist so, man packt ihr erstes Kinderzimmer aus und dekoriert das Zimmer bis hin dann zur glücklichen Beziehung so. Also man kann sich so durchklicken und das ist total schön designt und es ist einfach auch einfach ein schönes, gemütliches Spiel. Ein Videospiel, das ganz klassisch Videospiel, also auch ein Shooter und auch anspruchsvoll und auch grafisch sehr schön ist, ist Control. Man spielt allerdings tatsächlich eine Protagonistin, die sehr schön ausgereift ist, also die eine volle Figur ist. Und das ist so ein Spiel, das mir wirklich sehr gut gefallen hat und wo man aber auch das Gefühl hat, das Studio hat sich Mühe gegeben, da nicht eine sexy Frontfrau zu bauen, sondern halt eine spannende Figur, die halt auch Frau ist.
Danke für das Gespräch, Mareike Stirnburg.
Ich danke.
Spiele, die diverser sind, benutzerinnenfreundlicher, das ist etwas, das Tabea Iseli anbietet. Unser nächster Gast bei Rock und Randale. Hallo Tabea.
Hallo. Hallo Tabea. Sie haben Stardust gegründet, ein Unternehmen, welches Videogames entwickelt mit dem Fokus auf Diversität. Und Sie haben zusammen mit anderen das Queer Coding Camp gegründet.
Genau.
Sie sind Fachperson für Diversity und Gender im Bereich der Videogames und selber non-binär. Und ich werde mich bemühen, das zu berücksichtigen im Gespräch. Und bitte um Verzeihung, falls ich dann vielleicht auch fälschlicherweise Pronomen verwende. Wir haben im Gespräch vorhin gehört, wie ein Studio in Deutschland regelrecht ein Opfer einer Hasskampagne wurde, also wirklich mit Hass überschüttet wurde, weil es sich für Diversity in Videospielen stark macht und auch geäußert dazu hat. Haben Sie das mit Ihrem Studio auch schon so erlebt?
Nein, glücklicherweise nicht. Man kann dazu auch sagen, wir haben vielleicht nicht dieselbe Größe, aber wir haben das Glück, dass durch die Themen unserer Spiele wir auch eine Community haben, die durchaus sehr glücklich ist mit unserer Thematik, und sie ist ja sehr, sehr nett, sehr freundlich und positiv. Also wir haben da ein großes Glück bisher, dass wir das nicht haben. Natürlich ab und an, wir sind auch auf Social Media aktiv natürlich. Und dann gibt es schon vereinzelte Kommentare, die irgendwie sagen, ja, das ist blöd, niemand will so ein Spiel spielen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, das ist auch normal. Das ist so ein gewisses Grundrauschen, das man halt einfach hat, wenn man öffentlich...
Das ist ja auch in der Gesellschaft
genau,
hat, oder?
Genau. Aber das ist an einem sehr kleinen Ort und da kann man auch damit umgehen, wenn da ab und an mal ein negatives Feedback kommt, ja.
Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem in der Branche?
Jetzt ist so ein bisschen die Frage, sprechen wir von der Branche, also dort, wo die Spiele entwickelt werden, oder sprechen wir von der Community, also die Menschen, die Spiele spielen?
Wenn wir zuerst von der Branche sprechen.
Super, dann fangen wir da an. Ich denke, es hat sich da schon, wie auch in der Tech-Branche, über die Jahrzehnte so entwickelt, dass es eine sehr männerdominierte Industrie ist, primär war. Also jedes Mal, wenn wieder eine Umfrage gemacht wird, dann sieht man, wie der Anteil an Frauen und non-binären Menschen in der Gamebranche ansteigt. Wir sind so jetzt gerade aus dem Kopf, würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich mittlerweile über 30%. Also da hat sich schon einiges getan. Aber gerade in der Vergangenheit waren Frauen und non-binäre Menschen schon sehr in der Minderheit. Und da haben diese Personen, also wir, auch sehr viel erlebt, dass das halt sexistisch ist und ausschließend ist.
Mögen Sie erzählen, was haben Sie denn zum Beispiel erlebt, als Sie vielleicht auch als jüngere Frau oder als jüngerer Mensch sich damit befasst haben und eingestiegen sind?
Ich bin seit 2014 aktiv in der Game-Industrie tätig. Am Anfang, das war für mich so ein Schock ein bisschen, weil im Studium und so hatten wir diese Probleme eigentlich nicht so. Wir waren auch 50-50, männliche Personen und andere. Und dann kam ich in die Game-Industrie, war beruflich zum Beispiel auf der Gamescom. Und
also da, auf der Messe.
Auf der Messe, genau. Und da gab es viele, also von irgendwelchen, ja, das ist nicht schlecht für eine Frau oder ja, ich möchte aber mit jemandem sprechen, der wirklich am Spiel gearbeitet hat. Also es gibt auch diese Thematik von Booth Babes. Also das sind Frauen, die angestellt werden an Messen, Models, also so konventionell attraktive Frauen, um dann Besucher, primär Besucher und nicht Besucherinnen anzuziehen an den Stand.
Also eigentlich wie bei der Automesse.
Genau,
das kennt
genau,
man,
genau, oder? Wie bei den Autos. Als ich da mit 24 zum ersten Mal stolz als Programmiererin eines Spiels dastand, dann habe ich gehört, so ja, also ich will nicht mit dem Booth Babe sprechen, ich möchte mit jemandem sprechen, der wirklich am Spiel gearbeitet hat.
Weil man davon ausgehen musste oder dass das gar nicht möglich ist, dass sie
genau.
im Spiel mitgearbeitet
genau.
haben. Ja.
Und dabei trägt man ja immer diese Badges, da steht auch die Berufsbezeichnung immer mit drauf und so. Das war dann schon ein bisschen ein Schock und besonders in den ersten Jahren hat man dann viel erlebt von auch physisch-sexuellen Übergriffen, ja, also was dann wirklich auch nicht sehr angenehm ist. Ja. Es hat sich aber extrem viel auch getan, auf der einen Seite sicher auch, weil ich älter geworden bin, weil ich mittlerweile CEO bin, also wenn auf dem Badge CEO steht.
Ja, dann ist kein Zweifel mehr daran, oder, wer das sagen
genau,
hat.
Genau, und dann überlegt man sich vielleicht auch zweimal, ob man ja dann irgendwelche unangebrachten Kommentare machen möchte. Aber auch allgemein haben sehr, sehr viele Messen und Events mittlerweile Awareness-Konzepte.
Also haben wir auf der einen Seite die Branche, da findet eine Entwicklung statt, wie Sie jetzt erzählen,
absolut.
Auch ein Bewusstsein werden der Probleme. Wie ist es denn jetzt bei den Usern und Userinnen oder bei den, ja, den Leuten, die eben die Videogames spielen?
Ich denke, man sieht da auch eine solche Entwicklung. Also man hat jetzt auch sehr stark festgestellt, da gibt es einen öffentlichen Diskurs über Spiele, wo auch die SpielerInnen sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Es gibt immer noch eine sehr, sehr laute Minderheit, die sich quasi die Welt vor 20 Jahren zurückwünscht und die dann eben auch jetzt wie bei diesem Sweet Baby, bei dieser Thematik dann auch sehr lautstark sagen, nee, das wollen wir nicht. Aber es ist doch auch so, dass, und das sieht man dann auch an den Verkaufszahlen, dass so die generelle Entwicklung in Richtung Fortschritt geht eigentlich.
Sie haben eben dann das Unternehmen gegründet und Sie haben sich wirklich von Anfang an für diese Vielfalt eingesetzt. Das ist Ihnen wichtig. Was sind so die Grundsätze? Also was beachten Sie oder was ist Ihnen wichtig bei der Entwicklung eines Games?
Auf der einen Seite ist uns natürlich das Arbeitsklima sehr wichtig. Die Firma wurde auch gegründet aufgrund unserer Erfahrungen, über die wir jetzt kurz gerade gesprochen haben. Und uns ist wichtig, dass Menschen von ganz verschiedenen Backgrounds quasi in einem gesunden Umfeld arbeiten können, in dem sie sich sicher und wohl fühlen. Mhm. Und beim Produkt selber ist es uns wichtig, dass wir eben diesen stark männlich dominierten Status quo entgegenwirken. Das heißt, wir haben viele diverse Figuren. Wir machen uns sehr bewusst Gedanken darüber, was kommunizieren wir mit unseren Spielen. Mhm. Aber natürlich auch immer ganz klar, der Spaß soll im Vordergrund stehen. Also wir schauen dann auch, welche SpielerInnen, welche Spiele gibt es noch nicht so oder was wünscht man sich? Also wir haben auch einen sehr, sehr engen Kontakt mit den SpielerInnen. Also
zu der Community,
genau,
oder?
Mhm. Grundsätzlich gibt es zum Beispiel bei eher jetzt so traditionell ist es ja so in der Spielentwicklung, man macht ein Spiel und dann ist man da jahrelang dran. Und so, ich weiß nicht, ein paar Monate, bevor das dann fertig oder ist oder rauskommt, dann sagt man, hallo, wir haben ein Spiel gemacht, hier ist es. Und wir haben sehr bewusst uns auch von Anfang an, von der ersten Sekunde an, haben wir uns an die Community gewendet, gesagt, das ist die Idee, die wir haben, wie soll das aussehen, welcher Artstyle gefällt euch, welche Figuren möchtet ihr sehen. Auch der Name unseres neuesten Spiels, Grimoire Groves, kommt aus der Community. Die sind da aktiv dabei. Die sagen uns auch, ich möchte gern, können wir eine Transfigur im Spiel haben und so weiter. Und wir sind da in sehr engen Kontakt und wir wollen auch absichtlich. Natürlich kann man nicht alle Wünsche erfüllen, aber es ist uns sehr wichtig, dass unsere Community auch gehört wird, weil es dann bei so den großen Blockbuster-Spielen besonders in der Vergangenheit nicht der Fall war.
Sie haben vorhin kurz die Figuren angesprochen, auch die Wünsche, die es gibt. Welches ist denn Ihrer Meinung nach so die nervigste oder vielleicht auch die Figur, vielleicht auch eine weibliche Figur, wo Sie finden, hey, nein, das darf nicht wahr sein, dass es so etwas noch gibt heutzutage?
Ja, für mich war so eine Erfahrung, das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ich weiß nicht, ob Sie jetzt auch diese Kontroverse mit OpenAI und den neuen Stimmen für ChatGPT mitgekriegt haben.
Scarlett Johansson, die sich wehrt, weil man ihre Stimme verwendet.
Genau, und da wurde ja auch gesagt, ja, diese männlichen Stimmen, die sind eher so, ja, ein bisschen faktisch und so, und dann die weibliche Stimme ist
soll
so
flirten.
Flirty.
Genau.
Und lustigerweise ist das in Spielen nichts Neues, weil man da auch oft in Science Fiction eben halt auch schon AIs begegnet ist, bevor das jetzt in der Realität ein Thema war. Und eben dieses flirty AIs, die so unterwürfig
kokett
der Spielfigur begegnen und natürlich dann auch visuell irgendwie sehr, sehr klar sexualisiert sind, da fand ich dann auch so... Das war jetzt für mich persönlich so ein Moment, wo ich dachte, ja, muss das jetzt sein? Oder beziehungsweise, wo mir dann auch sehr klar wurde, ich bin nicht die Zielgruppe, ich werde da überhaupt nicht angesprochen und das holt mich auch überhaupt nicht ab.
Wenn jetzt eine junge Frau zuhört und sie findet so, wow, ich möchte auch einmal CEO werden, eine Firma, die Videogames entwickelt und verkauft, was würden Sie dir raten? Wie soll sie vorgehen?
Glücklicherweise ist es jetzt doch auch schon mittlerweile so, dass es in der Gamebranche viele Firmen gibt, die sich aktiv dafür einsetzen, dass eben auch Frauen und andere Menschen willkommen sind. Und da würde ich einfach empfehlen, darauf zu achten und auch auf das Bauchgefühl zu hören, wenn man mit diesen Firmen in Kontakt ist, in einem Bewerbungsgespräch oder so. Weil es gibt genug Orte, wo man einen guten Arbeitsplatz haben kann und auch tolle Spiele machen kann. Und das spürt man dann auch so ein bisschen. Also wenn ich auf eine Webseite gehe von eine Spielefirma und ich sehe da nur Männer, dann kann man sich dann auch Gedanken machen, bin ich zufrieden, wenn ich quasi die einzige Frau in diesem Team bin, oder suche ich mir dann lieber etwas, wo ich das schon von Beginn weg ein bisschen divers aufgestellt ist.
Es gibt ja eben auch die Problematik, davon haben wir auch gesprochen, wenn man zusammenspielt, also wenn man online ist und zusammenspielt, dass da gezielt auch Mädchen und junge Frauen oder auch nicht mehr so junge Frauen zum Teil belästigt werden oder beschimpft oder blöd angemacht. Ja. Wenn ich Ihnen so zuhöre, wenn ich den Expertinnen generell so zuhöre, denke ich dann manchmal, vielleicht wäre es eine Lösung, wenn man einfach immer einen männlichen Avatar hat. Also wenn man sich gar nicht als Mädchen oder als Frau outen muss, aber dann denke ich wieder, ja, ist ja nicht traurig, wenn man ja sich quasi hinter etwas verstecken muss. Was finden Sie, wäre das eine praktikable Lösung?
Persönlich jetzt aus meiner Erfahrung habe ich das Gefühl, dass die Leute nicht reagieren darauf, ob deine Figur männlich oder weiblich ist. Oder welches Geschlecht die Spielfigur hat, sondern gerade jetzt auch im Multiplayer ist primär die Stimme ein Problem. Also die Stimme ein Problem. Nein, ich muss es anders formulieren. Die Personen, die sich dann abschätzig äußern, wenn die eine Stimme hören, die sie als weiblich lesen, dann ist das quasi der ausschlaggebende Punkt. Und das führt dann auch dazu, dass viele Mädchen oder Frauen das Mikrofon gar nicht benutzen wollen, weil sie schon wissen, sobald ich Hallo sage, dann ist es eine potenzielle Gefahr, dass es dann dumme Sprüche gibt oder noch Schlimmeres. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also ich habe das selber viel erlebt und ich habe dann auch so alle diese Experimente, die man jetzt auch ab und an sieht, also dass man zum Beispiel eine Software zur Stimmveränderung
genau, wie so ein
braucht,
Filter.
Genau, alles ausprobiert und auch mal gemacht, um zu sehen, was passiert. Und trotzdem das Gefühl, dass etwas, das so wichtig ist an der Persönlichkeit wie die eigene Stimme, der ausschlaggebende Punkt sein kann, dass man aufs Schärfste angegangen wird, ist keine schöne Erfahrung. Und das ist auch etwas, wo ich jetzt persönlich nicht direkt eine Lösung sehe. Natürlich gibt es Entwicklungen, dass die EntwicklerInnen hinter diesen Spielen auch sich immer mehr bemühen, dass sowas nicht geschieht. Aber trotzdem, also beispielsweise werden also die Chat-Nachrichten und auch die Audioaufnahmen bei manchen Spielen jetzt schon, zwei, drei Wochen, keine Ahnung, einfach eine Zeit lang gespeichert. Und wenn es dann einen Report gibt, dann können die nachschauen, was wurde gesagt.
Okay.
Und aufgrund dessen kann dann gesagt werden, okay, diese Person hat wirklich was gesagt, wir sperren die jetzt. Ob das jetzt, also es hilft sicherlich, aber dann muss man auch wieder sagen, okay, meine Stimme wird aufgenommen und gespeichert. Also es ist so ein bisschen Vor- und Nachteil.
Zweischneidig.
Und ob das dann wirklich die Lösung des Problems ist, ist auch, es kann helfen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt quasi die finale Lösung ist.
Wir sind jetzt in einer Diskussion, die sich auch sonst ergibt, eben wie sollen sich Mädchen und wie sollen sich Frauen verhalten oder weiblich gelesene Personen, aber eigentlich müsste man ja auch sagen, eigentlich müsste man ja auch die Männer sensibilisieren oder die Community generell sensibilisieren. Passiert da etwas, dass man auch wirklich daran arbeitet, dass die vielleicht auch Handlungstipps bekommen, wie sie reagieren können, wenn sie so etwas beobachten und nicht genau wissen, wie sie jetzt vorgehen sollen.
Absolut. Also es kann ja nicht sein, dass die betroffenen Menschen dann immer selber noch die Energie aufbringen müssen, um das Problem zu lösen. Und es ist auch ja so, wenn jemand überzeugt findet, ja, wenn ich eine Frau sehe oder höre, dann will ich erstmal so richtig ein Arschloch sein, dann werden die wahrscheinlich auch nicht von einer Frau oder einer non-binären Person oder einer queeren Person überzeugt werden, dass ihr Verhalten nicht erwünscht ist. Also ich sehe da schon auch, dass quasi die Männer, also ich behaupte jetzt ganz frech, dass Personen, die trollen online, die eben sexistische Äußerungen machen, dies auch tun, weil sie denken, dass andere Männer das lustig finden.
So quasi für die Galerie ein bisschen, oder?
Ja, genau. Mhm. Oder so fürs Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Und dann finde ich dann auch, ja, wenn da negatives Feedback von anderen Männern kommen würde, dann ja, ist das vielleicht dann auch nicht mehr ganz so lustig.
Ich habe eine 15-jährige Tochter. Wenn die jetzt sagt, hey, ich möchte mich da ein bisschen reinbegeben und spielen, was würden Sie mir raten? Was soll ich ihr mit auf den Weg geben, damit das eben wirklich auch ein Vergnügen wird und dann nicht eine schmerzliche oder eine unangenehme Erfahrung, so weit wie möglich?
Ich denke, was ich persönlich immer schön finde, ist, wenn man mit dem eigenen Umfeld spielen kann. Also ich spiele jetzt selber nicht mehr wirklich mit fremden Leuten, die ich online treffe, sondern habe ich viel gemacht auch früher. Mhm. Aber für mich ist es jetzt mittlerweile auch eine soziale Angelegenheit.
Also eigentlich wie früher Brettspiele,
ja,
oder?
Zum Beispiel. Mhm. Und auch wenn man jetzt sagt, ja, ich habe meine beste Freundin, meinen besten Freund dabei, fühlt man sich dann vielleicht auch nicht mehr so alleine, wenn dann mal was passieren sollte. Also wenn man diesen Luxus hat, dass man im Umfeld Personen hat, die da gerne mitmachen, dann ist es natürlich sicher immer toll, wenn man das gemeinsam erleben kann.
Möchten Sie uns zum Schluss noch vielleicht 3 Top-Games mitgeben, die eben fair sind, die auch sicher sind und die Spaß machen?
Das sind für mich immer die schwierigsten Fragen, weil ich persönlich nicht jemand bin, der so ein Lieblingsspiel oder einen Lieblingsfilm hat. Persönlich finde ich sehr schön, dass es immer mehr Spiele von kleineren Teams gibt, die dann oft auch sehr innovativ sind und spannend. Also mein erster Tipp wäre, vielleicht nicht immer nur das neueste Assassin's Creed oder Call of Duty, sondern es gibt ganz, ganz viele tolle, auch günstigere Spiele, wo man vielleicht mal 10 oder 5 oder 20 Franken zahlt und nicht 60, 70. Mhm. Ist dann halt vielleicht auch nur 20 Stunden und nicht 200 Stunden, aber dafür kann man mehr verschiedene Dinge auch erleben. Und ich persönlich schaue dann halt auch ein bisschen so, wer hat dieses Spiel gemacht? Was haben die sonst noch so gemacht? Vielleicht finde ich ein Interview oder irgendwie sowas. Und das ist für mich dann auch sehr spannend. Also auch bei Musik dann und Film, dann schaue ich auch, wer hat da mitgespielt? Mhm. Oder was ist die Band hinter dieser Musik? Ja. Also ist für mich auch ein Tipp, wenn man so ein bisschen sich informieren will, oh, würde das Spiel mir jetzt gefallen oder vielleicht eher nicht, dass man auch schaut, wer hat das gemacht.
Jetzt trotzdem noch eine letzte persönliche Frage. Spielen Sie manchmal trotzdem noch so die richtig blutrünstigen, brutalen Spiele oder nicht?
Absolut. Nee, also ich habe auch, lustigerweise muss man sagen, ich war sehr brav und habe erst nach 18 angefangen mit den blutrünstigen Spielen. Aber das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe viel Shooter-Games gespielt. Ich habe viel Action-Games gespielt, mache ich immer noch. Es gehört für mich auch dazu. Natürlich schaue ich das manchmal auch ein bisschen mit einem kritischen Auge an, aber ich finde es auch wichtig. Ich bin halt Spieleentwicklerin und dann muss ich, also dann ist mir die Perspektive, was macht denn Spaß und warum, ist mir auch sehr wichtig. Und muss mir dann halt einfach mal sagen, ja, es ist halt vielleicht für ein, ich bin kompetitiv ein bisschen und es macht einfach Spaß, wenn ich meine Kontrahentin, wenn ich da schneller oder besser oder schlauer war.
Danke für dieses Gespräch, Tabea Iseli.
Danke auch.
Das war Tabea Iseli, CEO von Stardust, einem Videogame-Entwickler in Zürich. Und das war Rock und Randale, der Podcast der Task Force for Women, eine Initiative der Müller-Mühl Foundation. Falls Sie es noch nicht getan haben, erzählen Sie doch Ihren Freundinnen, Freunden und Bekannten von unserem Podcast. Abonnieren Sie ihn. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.